Ohne Kane, ohne Neuer feiern die Bayern eine 6:1-Gala in Bergamo und stehen mit 9:10 im Viertelfinale der Champions League. Olise zeigt Weltfußballer-Ambitionen, Gnabry Kane-Qualitäten und die Bayern setzen Statements, die die Fußballwelt mit Sicherheit gesehen und gehört hat, die aber auch teuer erkauft sein könnten. Wir reden heute drüber bei uns im Fever-Pitch-Podcast.
Fever-Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Luca Beckmann von Fußball MML. Luca, ich grüße dich.
Ja, guten Morgen, Malte. Ich bin der Bayern-Glücksbringer, ich bin wieder da.
Absolut, der Mann für die europäischen Bayern-Sternstunden. Zuletzt nach dem 2:1 der Bayern in Paris und jetzt nach dem 6:1 in Bergamo. Also du bist ein Glücksbringer offensichtlich.
Ja, ich habe es mir auch nicht so ausgesucht, aber anscheinend tauge ich dafür. Ich weiß nicht, womit ich das verdient habe, dass mein Glück jetzt an dem Münchner Glück hängt. Aber gut, dann ist es so.
Tut das als Werder-Fan weh?
Nee. Ach, bist du? Das ist eine spannende Frage. Ich habe gestern das Spiel mit zwei Kumpels in einer Bar geguckt. Bist du einer, der auf internationaler Ebene immer den deutschen Teams die Daumen drückt oder findest es okay, auch mal gegen Dortmund oder Bayern zu sein?
Ach du, ich bin da eigentlich dann relativ neutral, freue mich aber schon dann vereinsübergreifend, auch wenn eine andere deutsche Mannschaft gewinnt und vor allem, wenn sie gut spielt. Wenn sie natürlich sich durchmogelt, dann sage ich auch so, wollt ihr denn? Aber nein, wenn sie schön spielen, sowieso. Und bei den Bayern bin ich ja eh ein bisschen befangen.
Ja gut, stimmt, stimmt. Aber darf keiner wissen sonst. Ne? Nee, genau. Mir geht's nämlich genauso und deswegen kann ich da auch als Werder-Fan sehr gut mit umgehen, wenn die Bayern international erfolgreich sind. Vor allem gut, vielleicht nicht in dieser Saison, aber in der nächsten Saison kann man ja dann eventuell mal wieder davon profitieren, wenn eben ein Platz für die Conference League oder Europa League mehr freigeschaufelt wird, ne, wenn die Bayern sehr erfolgreich sind.
Na, mal gucken, was da in Bremen noch geht. Aber bleiben wir mal lieber jetzt erstmal bei der Königsklasse aktuell und bei den Bayern. Das Paris-Spiel war definitiv eine Ansage. Wie würdest du jetzt das Spiel gegen Bergamo einordnen?
Wieder eine Ansage, ne? Also ich habe das Spiel so geguckt und ich wusste ja gestern schon, dass wir heute da ausführlich drüber reden werden und mit jeder Minute, die verstrich und dann auch mit den Toren, die gefallen sind, dachte ich mir, boah, ey Malte, ey, morgen eine halbe Stunde über dieses Spiel reden, also das kannst du halt auch in 5 Minuten abrocken. Die Bayern haben einfach brilliert. Es kam ja dann, Gott sei Dank, da bin ich sehr froh drum, noch einige Geschichten, über die wir gleich bestimmt noch reden werden in der zweiten Halbzeit, Verletzung und Co. Aber es war eine absolute Machtdemonstration. Es wurde so viel geredet vor diesem Spiel, dass man dieses Spiel in Bergamo, diesen Gegner, bloß nicht unterschätzen darf. Ekliger Fußball, sehr hohes Angriffspressing, die können dich nerven, die laufen dich früh an. Borussia Dortmund hat gezeigt, dass man da auch mal scheitern kann. Und dann laufen die Bayern da wirklich ab Minute 1 auf, setzen Bergamo so unter Druck. Und ab der ersten Minute ging es ja eigentlich, also so hatte man auch das Gefühl, vor dem Fernseher sitzend, nur darum, ein Schützenfest zu erzielen. Also die sind ja einfach nicht satt geworden. Die haben 90 Minuten diesen Offensivfußball durchgerockt und das war... Es war schon ein Zeichen Richtung Europa und allen anderen Spitzenclubs.
Ja, sie haben nicht aufgehört. Als der Gegner schon am Boden lag, haben sie immer noch weiter draufgetreten. Das haben wir in der Bundesliga auch schon ein paar Mal gesehen, unter anderem ja auch gegen Wolfsburg, wo sie sich dann auch in einen Rausch dann irgendwann geschossen hatten. Ganz so hoch wurde es dann gegen Bergamo nicht, aber auf europäischem Level gegen eine Mannschaft, du hast es gesagt, die ja Dortmund immerhin dann auch deutlich geschlagen hat im Rückspiel. Und was wir auch vergessen, in der Europa League ja auch vor 2 Jahren Leverkusen dann auch mal geärgert haben, aber richtig geärgert haben, dass sie dann denen eben auch den Titel geklaut haben. Also schon europäische Spitze wirklich darstellen, die so im Griff zu haben, trotz aller ekliger Spielweise, stark.
Ja, komm, also es kam auch für mich total überraschend, weil es ja dann auch trotzdem das Jahr war bislang in den ersten zwei Monaten, wo die Bayern doch schon mal gut dafür waren, ein bisschen mehr Schwäche zu zeigen als noch in der Hinrunde. Also man erinnere an Augsburg, man erinnere an Mainz, zum Jahreswechsel war das. Also es waren ja schon auch Spiele dabei, die nicht mehr ganz so souverän waren. Der HSV habe ich ganz unterschlagen. Ich sitze ja hier in Hamburg im Volkspark, das habe ich mir sogar angeguckt, das Spiel im Stadion. Also es gab einige Spiele, wo die Bayern nicht mehr so souverän waren wie in der Hinrunde. Und deswegen fand ich das schon spannend, weil neben dem deutschen Klassiker, neben dem Spiel gegen Borussia Dortmund, war das ja eigentlich erst der zweite richtige Härtegrad jetzt im neuen Jahr und den haben sie halt mit Bravour bestanden. Das war in der Form und in der Größenordnung schon überraschend.
Weil ja auch Neuer fehlte, weil Kane fehlte. Aber du hast die Attribute der anderen Mannschaften ja schon leicht erwähnt, die die Bayern geärgert hatten. Jetzt haben wir immer Mannschaften mit A gehabt, die die Bayern geschlagen haben. Arsenal, Augsburg, aber nicht Atalanta. Aber du hast den HSV angesprochen, die die Bayern ja auch geärgert haben. Immer die, die eben gepresst haben, die eklig waren, die die Bayern auch versucht haben, ja, in ihr Spiel gar nicht reinkommen zu lassen. Aber das hat Kompany jetzt gegen Bergamo, ja, der Mannschaft hervorragend mitgegeben, wie sie dieses Pressing von Bergamo und diese Mannorientierung über den ganzen Platz dann eben auch am besten auflösen können.
Ja, ich merke schon, du hast die Pressekonferenz gesehen. Ich habe mir die auch angeguckt. Fand ich wahnsinnig spannend, weil Kompany ja gesagt hat, ja, also Bergamo ist schwer zu bespielen, weil man kommt hier hin und die pressen eben extrem hoch und mittlerweile auf europäischem Niveau ist es auch so, dass dann alle 11 Mann pressen. Na gut, alle 10. Der Torwart macht vielleicht nicht mit. Das wäre komisch. Ja. Es ziehen halt alle mit. Also es ist mittlerweile, wenn Pressing gespielt wird, dann ganz oder gar nicht. Also dann ist es meistens wirklich Angriffspressing-Fußball auf dem Niveau. Und Kompany hat ja gesagt, also das, was ich hier seit anderthalb Jahren mache, ist meine Mannschaft genau auf diese Spiele vorzubereiten. Und deswegen ist es für viele Teams wahrscheinlich schwer, wie, Klammer auf, Borussia Dortmund, hier zu bestehen gegen Bergamo. Für uns ist es vielleicht gar nicht so schwer, weil das ist genau das, wo wir seit anderthalb Jahren drauf trainieren. Und von der Sache spielt Bergamo nur das, was wir die ganze Zeit haben wollen, weil das trainieren wir. Und das fand ich ein super spannender Einblick in die Welt des FC Bayern und von Vincent Kompany.
Und hier kommt kurz Werbung.
Für Bayer Leverkusen beginnt am Mittwoch in der Champions League die erste echte Reifeprüfung der Saison. Am 11. März in der Bell Arena wird sich beim Achtelfinal-Hinspiel gegen Arsenal zeigen, ob die Werkself auch gegen einen europäischen Topfavoriten bestehen kann und vom ganz großen Wurf träumen darf. So oder so, dieses Duell verspricht 90 nervenaufreibende Minuten. Wer die Spannung noch weiter hochdrehen will, findet bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, die passenden Quoten. Aktuell stehen die Leverkusener bei 5,75 für einen Heimsieg. Das Unentschieden wird mit 4,33 bewertet und ein Arsenal-Auswärtssieg ist mit 1,5 notiert. Ich persönlich traue Leverkusen vor heimischer Kulisse die Überraschung zu und tippe mutig auf ein 2:1 für die Werkself. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinner schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gern mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können sich Stück machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Es hat ja auch wunderbar geklappt. Sie haben dann auch vor allen Dingen diese freien Räume, die Atalanta durch diese aggressive Spielweise natürlich auch anbietet, dann auch hervorragend genutzt. Allen voran natürlich durch Michael Olise.
Wahnsinn. Ja, das ist, ich freue mich sehr, dass wir so einen Spieler endlich mal wieder in der Bundesliga haben. Vor allem so einen Spieler nach der Ära Ronaldo Messi, weil ich glaube, dass der schon ein Typ ist, der gerade dafür sorgt, sein Bewerbungsschreiben für den Ballon d'Or zumindest mal aufzusetzen. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn er so weitermacht, wir müssen natürlich auch die WM abwarten, wo er mit Frankreich hoffentlich gut aufdribbeln wird, nicht besser als der DFB, aber ich wünsche natürlich Ulisse auch ein erfolgreiches Turnier, damit wir vielleicht, ich weiß gar nicht, wann hatten wir denn das letzte Mal einen Ballon d'Or-Sieger, der aktiv in der Bundesliga gespielt hat zu dem Zeitpunkt, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Matthias Sammer damals.
Ja, ist das?
Ich glaube, ist das, aber das ist ja schon etwas länger her.
Lange her. Ja, wir haben eine witzige Reihenfolge nach Sammer, Ulisse. Ja, aber da würde ich mich natürlich total drüber freuen. Ja, das ist unfassbar. Es ist unfassbar, was Ulis da spielt. Und das ist wirklich ja Robben-esk. Also ja, es werden ja dann immer wieder diese Erinnerungen wach. Und ich glaube, deswegen macht es ja auch noch mehr Spaß für einen Bayern-Fan, weil es ja immer so schön ist, wenn du das Gefühl hast, dass neue Spieler da sind, die einerseits performen, aber irgendwie auch in ihrer Art und Weise eine Hommage bilden an etwas, was schon mal funktioniert hat.
Ja, und er hat ja diesen Robben-Trick dann auch tatsächlich 1:1 adaptiert. Dieses von rechts in die Mitte ziehen und dann abziehen. Wie wurde es immer gesagt, alle wissen, was er macht, aber verhindern kann es einfach keiner. Scheint bei Olise genau so zu sein. Exakt.
Ja, ja, und wo ich auch echt sagen muss, also das ist vielleicht falsch ausgedrückt, wenn ich jetzt sagen würde, es ist meine neue Entdeckung dieser Saison. Aber Serge Gnabry, auch Werder-Vergangenheit, deswegen gucke ich auch immer ein bisschen sehr gerne auf ihn und bin da sicherlich auch befangen. Aber ich habe mich in Serge Gnabry in dieser Saison neu verliebt. Also diese Neuentdeckung auf der Spielmacherposition, weil Müller gegangen ist, weil Musiala so lange verletzt war, weil da eben ein Vakuum vorgeherrscht hat. Und ja, Musiala, werden wir gleich auch nochmal drüber reden, hatte ja dann in der zweiten Halbzeit auch Probleme. Aber Gnabry in diesem Spiel dann auch von vornherein zu bringen, weil Kompany, glaube ich, dann schon ihn gerade als stärksten Zehner der Bayern sieht und vor allem, um das zu kompensieren, was man sich eigentlich von Kane wahrscheinlich gestern erhofft hatte, dieses Pressing von Bergamo aufzulösen, sich fallen zu lassen, am Spielgeschehen teilzunehmen, das ging halt nicht, weil Kane war nicht da und von Nicolas Jackson kannst du das nicht erwarten und das war ja auch etwas, wo dann viele Sorgen hatten, boah, ohne Kane, der könnte in dem Spiel schon wehtun, dass er fehlt. Und das hat Gnabry einfach übernommen. Und ich glaube, das war so, so wichtig, auch wenn er jetzt sicherlich nicht der war, der wie andere wie Uli so geglänzt haben, war er für mich eigentlich gestern der Schlüsselspieler.
Ja, am eigenen Strafraum noch gestanden, 15 Sekunden später vorne gewesen und das Tor gemacht. Würdest du auch sagen, Gnabry plus Jackson gleich Kane?
Boah.
Ja, es ist eine fiese Gleichung.
Boah, das ist wirklich eine fiese. Nee, würde ich nicht sagen. Ich bin auch immer noch kein Fan von Nicolas Jackson, deswegen, auch in Addition fallen mir da wenige ein, die in der Gleichung von Kane taugen. Es ist schon anders. Es ist schon was ganz anderes. Nicolas Jackson war gestern sehr gut darin, Räume für die anderen zu schaffen. Kane ist da natürlich auf einem ganz anderen Niveau nochmal.
Das ist klar. Ich wollte vor allen Dingen auch bei Jackson und Gnabry dann diesen Gegensatz machen. Gnabry, der sich auch mal tief fallen lässt, von hinten aufbaut, nach vorne geht, die Gegenspieler bindet und Jackson, der ja dann doch auch vor allen Dingen für seinen Hauptjob eher angestellt ist, dann in der Box präsent zu sein und die zwei dann zusammen eben das machen, was Kane sonst auch macht. Aber man müsste wahrscheinlich für diese Gleichung dann sogar Ulise auch noch mit reinnehmen. Kane-Impact einfach zu haben. Wobei, man muss ja auch bei Ulis gestern sagen, der war ja nicht nur auf dem Flügel präsent, der war ja auch in den Halbräumen immer anspielbar. Der hat da viele Gegenspieler gebunden, hat aber auch das Spiel da raus lanciert. Also auch da dieser permanente Wechsel ja auch mit seinen Mitspielern auf gleicher Höhe, in der gleichen Kette, hat die Bayern auch sehr unberechenbar dann irgendwo gemacht.
Ja, ich glaube auch. Also dadurch, dass halt Kane nicht auf dem Platz stand, der sonst immer sehr viel Platz für sich eben auch beansprucht auf jeder Position. Dadurch, dass Jackson gespielt hat, der deutlich positionsgetreu unterwegs war, hat das halt Platz für die anderen gesorgt, die sich eben freier und weniger positionsgebunden bewegen konnten. Und das hatte auch Vorteile. Ich glaube trotzdem, dass es gut ist, wenn dann spätestens ab dem Viertelfinale, wenn es dann gegen Real oder gegen City geht, Harry auch wieder da ist. Aber zumindest für die Hürde Atalanta hat es ja scheinbar total ausgereicht.
Und es tut wahrscheinlich auch dem Selbstverständnis der Bayern und auch dem ganzen Mindset der Bayern gut, wenn sie sehen, okay, Kane war jetzt heute auf der Bank, hätte reinkommen können, wenn, aber ist ja auch gut, wenn es gar nicht nötig ist, ohne Kane jetzt zu nahe zu treten. Aber das hat ja auch Kompany oder Eberl, einer von beiden hat es gesagt, wir hätten ihn schicken können, wenn es notwendig gewesen wäre, aber nach 25 Minuten wusste ich, heute ist nichts notwendig.
Ja, das ging echt schnell, bis es 3-0 stand. Es war eine Machtdemonstration, auf jeden Fall.
Und ja, auch clever. Dieses 1:0 durch Ulis, der Eckball, das hatte so leichte Nations League-Vibes.
Ja, wirklich. Ja, die Bayern, ich bin mal sehr gespannt, wie weit das noch gehen wird. Ja, jede Hürde wird größer von Runde zu Runde. Aber bisweilen, ich habe ja, als ich das letzte Mal bei dir war, wann haben wir uns getroffen, um über das PSG-Spiel zu sprechen? Das war so Oktober November rum.
Genau,
Oktober, November rum. Und da war ja ich, also ich habe ja am Ende der Folge so ein bisschen den mahnenden Zeigefinger gehoben, weil ich gesagt habe, es gibt bei dem FC Bayern München eigentlich gerade nichts zu kritisieren. Wenn es aber etwas zu kritisieren ist, gibt, dann, dass sie gerade eigentlich zu gut sind. Weil wenn man sich die letzten Jahre anguckt von Spitzenclubs in der Liga und auch in der Champions League, tun sich viele Mannschaften sehr schwer damit, so ein Niveau über eine ganze Saison zu halten. Meistens ist es nur ein halbes Jahr. Wurde uns sehr gut vorgemacht von PSG, die in der Vorsaison die Champions League gewonnen haben, wo in der Hinserie nichts kam und in der Rückrunde waren sie auf ihrem Peak. Und bisweilen tun sie gut daran, mich eines Besseren zu belehren, dass man vielleicht dieses Niveau doch durch eine Saison durchvakuumieren kann. Mhm. Ich bin sehr gespannt.
Wobei sie ja schon ihre kleine Schwächephase hatten, das Augsburg-Spiel rum, wenn man das wirklich als Schwächephase bezeichnen will. Das ist natürlich dann auch schon wieder Klagen auf sehr hohem Niveau, aber es könnte sie natürlich gewesen sein. Wäre für die Bayern natürlich gut, wenn sie es gewesen wäre, weil jetzt kommt die Crunch-Time.
Ja, also wenn das die Schwäche war, ich glaube, die hätte jeder in Kauf genommen, wenn es dann wirklich nur die ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich finde es ist dann wirklich sehr schwer vorhersehbar auf dem Niveau. Mhm. Es ist sehr schwer vorhersehbar und zumal, ich habe es gerade schon mal kurz angesprochen, Real oder City, das sind zwei Clubs, die in den letzten Jahren regelmäßig im Finale standen. Wenn man natürlich dazu sagen muss, dass beide nicht auf ihrem gewohnten Niveau aktuell unterwegs sind. Also City ist gerade vor allem in der Liga wieder besser in Form, aber wenn man es jetzt mit den City- und Real-Mannschaften vergleicht, die in den letzten Jahren oft unter Guardiola oder Ancelotti im Finale standen, dann fehlt da schon noch etwas. Aber das sind natürlich Namen, die immer gut dafür sind, die Bayern richtig herauszufordern. Mhm. Und ich tue mich schwer, da vorherzusehen, ob die Bayern da jetzt einfach, also es ist am Ende dann schon auch immer ein Stück bei Tagesform auf dem Niveau. Ne?
Zumal ja auch das noch reinspielt, was du schon vorhin angeteased hast, das, was in der zweiten Halbzeit eben passiert ist, dieses Verletzungspech der Bayern, was sie ja im letzten Jahr ja im Prinzip auch schon um Ambitionen in der Champions League dann am Ende gebracht hat, als sie gegen Inter Mailand ja auch mit dezimiertem Kader antreten mussten, am Ende knapp rausgeflogen sind. Das war nicht das einzige Problem, aber es war natürlich schon eine ziemliche Hypothek, die sie damals mitschleppen mussten in diese zwei Spiele gegen Inter und die erheblich dazu beigetragen haben, dass es nachher eben dann auch rausging. Jetzt hat sich Alphonso Davies verletzt. Der war zur Pause reingekommen, hat 26 Minuten gespielt, musste dann wieder vom Feld weinend, weil er wieder einen gesundheitlichen Rückschlag hatte. Natürlich total bitter, gerade von einem Muskelfaserriss wieder genesen war, nachdem er vorher ja schon einen Kreuzbandriss hatte, ewig raus war, jetzt wohl wieder was am Muskel hat. Hinterher ist man immer schlauer, aber hätte man bei dem das Risiko eingehen müssen oder musste man es gerade in so einem Spiel eingehen, weil es ja eigentlich um nichts mehr ging sozusagen, das Spiel war ja entschieden, von daher mehr als warm laufen musste ja eigentlich nicht sein.
Ja, ich glaube, das Problem ist dann, ja, es ist schwierig. Ich glaube, das Problem ist in solchen Fällen dann immer, ohne dass ich jetzt irgendwie eine medizinische Ausbildung genossen habe, dass Davies halt ein absoluter Sprintertyp ist. So, und das heißt, wenn du den bringst, egal in welchem Spiel, der steht natürlich bei den Bayern wahrscheinlich wie kein anderer für intensive Läufe, weil das halt auch seine Spielerart und Weise ist auf dieser offensiven Linksverteidigerposition, die er da immer bekleidet und dem massiven Tempo, was er eben auch auf dem Platz bekommt. Und natürlich ist dieses intensive Laufen halt auch immer anstrengend für die Muskeln und intensiv für die Muskeln. Und es ist halt schon, ja, es macht einem schon Sorgen, dass in dem Alter, in dem sich Davies immer noch befindet, diese Probleme so häufig immer wieder kommen. Er war erst lange verletzt. Das ist jetzt der zweite Rückschlag in kürzester Zeit. Das macht mir wirklich sehr große Sorgen.
Hast du auch ähnliche Sorgen auch bei Musiala?
Ja, also bei Musiala wurde ja zumindest schon mal so ein bisschen entwarnt. Also da heißt es ja, dass das voraussichtlich, also dass es erstmal nur eine Vorsichtsmaßnahme war und voraussichtlich nichts Schlimmeres ist, dass er im Vergleich zu Urbich und Davies, die es auch getroffen hat, am schnellsten zurückerwartet wird. Aber wo ich mir bei Musiala halt vor allem Sorgen mache, ja, auch da gibt es anscheinend immer wieder gerade leichte Rückschläge nach dieser längeren Verletzung, was auch normal ist. Hm. Ich glaube schon oder bin da einfach mal optimistisch, dass er sich auf Länge wieder fangen wird. Wo ich mir halt einfach Sorgen mache, ist im Hinblick auf die Weltmeisterschaft. Hm. So, wir haben mit Musiala jemanden, der sich gerade noch schwer damit tut. Ja, er ist noch nicht lange wieder auf dem Platz, aber er tut sich schwer damit, wieder in den Rhythmus zu kommen aufgrund dieser Rückschläge. Und dann, ich weiß, wir wollen nicht so richtig darüber reden, aber wenn du gestern mal auf die anderen Champions-League-Plätze geguckt hast, Leroy Sané hat praktisch eine indirekte Einsatzgarantie bekommen bei der kommenden Weltmeisterschaft von Julian Nagelsmann, saß bei Galatasaray Istanbul 90 Minuten auf der Bank. Nick Woltemade bei Newcastle 1-1 gegen Barcelona 90 Minuten auf der Bank. Florian Wirtz findet bei Liverpool, ja, es funktioniert immer besser, aber so richtig funktioniert die Symbiose auch noch nicht. Mhm. Der stand eben gegen Istanbul auf dem Platz in der Weltmannschaft, performt nicht, verlieren 1-0 und dann ist der Letztverbliebene, den wir da vorne eigentlich noch haben, Kai Havertz, der spielt heute Abend gegen Leverkusen, hat gesagt, dass er mittlerweile wieder topfit ist, wahrscheinlich heute auch von Anfang an spielen wird. Aber ich mache mir da in Summe echt Sorgen um unsere Offensivmannschaft für die Nationalmannschaft, weil irgendwie haben wir da nur Fragezeichen gerade.
Ja, oder das Ausrufezeichen, was du vorhin ja auch schon genannt hast, Serge Gnabry.
Ja, okay, ja.
Ja, aber ein Ausrufezeichen neben so vielen Fragezeichen ist natürlich ist dann wenig. Auch was schwierig ist. Zumal Gnabry ja wahrscheinlich dann auch von Nagelsmann, wenn Musiala und Wirtz mitkommen, wahrscheinlich dann auch wieder irgendwo an die Seite geschoben wird.
Genau. Und wir durften ja spätestens in dieser Saison feststellen, dass seine größte Stärke auf einer anderen Position liegt, ja.
Ganz genau, hat man gestern dann wieder gesehen im Spiel gegen Atalanta Bergamo. Ja, bei Musiala, er hat ja, obwohl er eben noch nicht wieder bei 100% ist, ja trotzdem eine enorme Torquote gehabt in den Spielen, wo er jetzt gespielt hat. Er hat ja immer getroffen und auch Verantwortung gezeigt. Und ich glaube auch vom Kopf her diese Verletzung wahrscheinlich besser verarbeitet als Alphonso Davies.
Ja, das wirkt auf jeden Fall so. Ich habe die Musiala-Tore auch gesehen in den letzten Wochen. Ob das jetzt irgendwie Tore waren, die damit vergleichbar sind mit den Toren, die er vor seiner Verletzung geschossen hat. Also es waren dann oft jetzt auch nicht die schwersten Tore, um es mal so auszudrücken, die er gemacht hat. Und auch oft in glücklichen Momenten, wenn das Spiel schon ein Stück weit Fügung hatte und es dann auch oftmals nur so ein Stück weit um die Höhe ging. So, es ist dann immer noch was anderes, so auf ausgeglichenem Niveau bei der Weltmeisterschaft. Ja, ich würde es mir wünschen, also sowohl für die Bayern als auch aus DFB-Brille, dass er schnell wieder fit wird. Aber nochmal, es sind ja erstmal gute Nachrichten, wenn Urbich eine Gehirnerschütterung hat, Davies was am Muskel hat, zu sagen, Musiala ist der am schnellsten zurückerwartet wird. Das spricht ja jetzt auch wirklich erstmal für nichts Ernstes.
Definitiv. Wobei natürlich von den drei Spielern wahrscheinlich Urbich im Moment der wichtigste wäre, weil er ja eine super Form hat, auch gegen Bergamo sich stark präsentiert hat. Neuer regelmäßig auch verletzt ist, übrigens auch Muskelverletzung, scheint ja auch eine Häufung gerade bei den Bayern dann irgendwo zu sein. Und da müsste jetzt Sven Ulreich wahrscheinlich erstmal aushelfen. In der Liga sicherlich kein Problem, fürs Rückspiel auch nicht. Spielt den Bayern dann in die Karten, dass das nächste Champions-League-Spiel ja dann erst in 4 Wochen ist?
Ja, wahrscheinlich. Ja, weil Urbich hat ja voraussichtlich, bestätigt ist es noch nicht, aber eine Gehirnerschütterung. Ja, normalerweise bist du dann ja in 2 Wochen wieder einsatzfähig. Deswegen mache ich mir da jetzt nicht so große Gedanken. Ich sehe eher die gute Geschichte darin. Und darüber freue ich mich total, weil am Wochenende spielen die Bayern in Leverkusen. Ja. Und wer sich erinnert, wenn Ulreich im Tor steht, da gab es ja vor, ich glaube, 2 Jahren ein sehr lustiges Tête-à-Tête mit Simon Rolfes, wo nicht das Wort Mixer gefallen ist.
Ja, genau.
Und da freue ich mich sehr drüber, wenn Ulreich da in den Kasten zurückkehrt. Und wo ich mich auch drüber freue, das ist jetzt ein bisschen hämisch, aber sollten diese Verletzungen tatsächlich dazu führen, dass die Bayern am Wochenende in Leverkusen mal wieder was liegen lassen, dann freue ich mich jetzt schon sehr darüber, dass der BVB dann wieder oben auf sein wird und sagen, jetzt werden wir doch noch Meister, nur um dann 3 Wochen später wahrscheinlich wieder gebrochen zu werden, weil es nur ein Unentschieden gegen Mainz gibt. Also ich finde, eigentlich liegt in der Urbich-Verletzung eine sehr gute Chance für viele gute Geschichten. Aber also sportlich mache ich mir da jetzt keine Sorgen.
Das, glaube ich, ist für die Bayern durchaus wegzustecken, wenn es natürlich auch für den Jungen natürlich nervig ist und ziemlich blöd ist jetzt in dieser Situation. Das sah ja auch gestern wirklich nicht gut aus, wie er dann da vom Platz geführt wurde. Das war ja wirklich dann schon führen. Die anderen sind ja alle zumindest selbstständig dann auch gelaufen, ohne groß gestützt zu werden. Aber was bedeutet denn jetzt auch diese Urbich-Verletzung vielleicht für die Zukunftspläne von Manuel Neuer? Kannst du da irgendwas draus ableiten, rausinterpretieren? Weil jetzt muss man ja fast sagen, die beiden sind immer mal verletzt. So ein Jobsharing noch ein Jahr weiter wäre vielleicht für die Bayern doch gar nicht so schlecht. Oder aufgrund von Neuers doch jetzt, ich glaube, 3 Muskelfaserrisse seit Dezember, angeschlagener Gesundheit, dann doch eher ein Risiko?
Ja, am Ende haben sich die Bayern da halt eher in eine Position gebracht, wo das eigentlich auch kein anderer entscheiden darf als Manuel Neuer selbst. Deswegen finde ich die Diskussion darüber immer obsolet. So, am Ende wird Manuel Neuer entscheiden, wann er die Bayern verlässt und wann er das Münchner Tor verlässt. Und noch sind die Leistungen ja auch so, dass das vollkommen okay ist. Also ich weiß, wie wir darüber geschwärmt haben, als wir uns eben nach diesem angesprochenen Paris-Spiel vor einem halben Jahr getroffen haben, wie Neuer da pariert hat. Ja, und dementsprechend wird Neuer halt weiterhin die Entscheidung selbst in der Hand haben. Ich gehe stark davon aus, dass sich am Torwart-Team nichts ändert. Vielleicht wird auf Position 3 etwas geupgradet. Vielleicht macht so eine Personalie wie Peretz, der ja, meine ich, nur verliehen ist, dann Sinn, wieder ins Torwartteam aufzunehmen, um dann eben ja einen kompetitiveren dritten Keeper zu haben als Sven Ulreich vielleicht. So, aber ich glaube jetzt an der Konstellation 1 Neuer, 2 Urbich als ein weiteres Übergangsjahr, bis Neuer dann sagt, jetzt ist Schluss, wird sich, glaube ich, nichts ändern.
Könnten sich wahrscheinlich auch alle Beteiligten wirklich gut mit arrangieren, zumal Urbich ja auch, das haben wir in dieser Saison ja auch gesehen, regelmäßig Spielzeiten kriegt, nicht immer unbedingt ganz freiwillig von Manuel Neuer natürlich eingeräumt, aber angeblich soll er ja auch bereit sein, auch wenn er nicht verletzt ist, mal auf den einen oder anderen Einsatz zu verzichten. Verzichten auf Einsätze, das machen ja auch Kimmich und Olise dann im Rückspiel. Für Zeitspiel haben sie sich dann mal schön eine Gelbsperre abgeholt, die sie dann natürlich lieber im Rückspiel absitzen, wo es um wahrscheinlich nichts mehr geht, als dann im Viertelfinale. Ist das clever oder ist das unfair? Wie würdest du das beurteilen?
Ja, ich habe mich sehr darüber gefreut, jetzt mit dir darüber zu reden. Also es gibt ja 3 Emotionen, wie man darauf reagieren kann. Also wie du schon sagst, clever, unsportlich oder ist es auch irgendwie albern? So, das sind so die 3 Reaktionen, die ich auch bislang aufgegriffen habe, wenn man einmal in die sozialen Medien schaut. Ich finde es, um das schon mal vorwegzunehmen, wahnsinnig clever. Und ich werde jetzt hier nicht anfangen, da irgendwem einen Vorwurf zu machen. So sieht es das Regelwerk nun mal vor, dass du es machen darfst. So, also werden wir auch gleich nochmal drüber reden. Ja. Außer du redest dann halt danach sehr proaktiv drüber, dass du es mit Absicht gemacht hast.
Haben das sie clever gemacht, dass sie es nicht getan haben. Ne?
Haben sie sehr clever gemacht. Und trotzdem passt es halt wieder. Es ist halt, ich finde es so unbeschreiblich, obwohl ich sage, dass ich das wahnsinnig clever finde, passt die Art und Weise halt wieder ins Bild. Michael Olise ist der erste der 3 gelb vorbelasteten Spieler. Upamecano, Kimmich und Olise sind die 3 Spieler, die bei einer weiteren gelben Karte gesperrt sind. Kimmich und Olise haben sich eine gelbe abgeholt, Upamecano nicht. Olise ist der erste, der sich die gelbe Karte abholt und wie man ihn kennt und wie er dann auf Insta oft auch beschrieben wird, nonchalant an der Eckfahne, wartet einen Moment, gelbe Karte, zack. Hat eigentlich keiner drüber diskutiert, nur wir in der Bar haben uns alle angeguckt und dachten uns, einer, ist das ein cleverer Hund. Ja. So, 5 Minuten später kommt Kimmich. Und ich finde ja, Kimmich ist ja ohnehin, wenn man jetzt nicht gerade ein Bayern-Fan ist, die Figur beim FC Bayern München, in dem man sich als Fan des Gegenübers am ehesten reinhassen kann. Das ist ja jemand, an dem kann man sich aufreiben. Und ich glaube, man tut ihm da auch oft für ungut, weil er einfach so ein ehrgeiziger Spieler ist und so viel Geist und Siegesgeist in sich verkörpert, das den Bayern sehr gut tut und trotzdem reibt man sich an ihn und der geht einem oft auf den Sack. Und dass dann ausgerechnet wieder Kimmich derjenige ist, bei dem diese gelbe Karte aufgrund der Spielverzögerung eben deutlich ruppiger abläuft wie bei Ulis, weil der Schiedsrichter ihm erst gar kein Gelb geben will, weil er den Braten auch so langsam riecht, was die Bayern davor haben. Dann springt noch ein Spieler von Atalanta dahin, schubst den Kimmich. Und das ist, du kannst der Kimmich keinen Vorwurf mehr machen als Ulis. Und trotzdem passt es halt wieder ins Bild, dass die Reinhassfigur Kimmich, dass es da so abläuft und bei Ulis ebenso.
Ja, das stimmt. Da gebe ich dir durchaus recht. Aber er hat es ja im Interview nachher wirklich clever gemacht. Also wenn ich da in die Historie zurückgehe, du bist ein bisschen jünger als ich, ein bisschen deutlich jünger als ich, aber der Satz "Machet Otze" sagt dir doch wahrscheinlich auch noch was, oder?
Okay, nee, ich war bei einer anderen Geschichte.
Ach so, 1991, dann sage ich kurz, Opa erzählt hier kurz vom Krieg. 1991 Köln gegen MSV Duisburg. Frank Ordenewitz, Spitzname Otze vom 1. FC Köln. Hatte schon gelb gesehen? Wer damit in diesem Pokal-Halbfinale, also hat im Pokal-Halbfinale gelb gesehen, wer damit fürs Finale gesperrt gewesen? Es gab damals aber eine Regel, wenn man rot bekommt, darf man die Sperre in der Liga absitzen. Und er wollte sich natürlich die Chance auf das Finale nicht nehmen. Und sein Trainer damals, Erich Rutemöller, der hat gesagt, machet Otze, hol dir die rote ab, dann bist du im Finale dabei. Und dann hat Erich Rutemöller das im Interview auch ganz freimütig ausgeplaudert. Und da hat der DFB gesagt, nee, Freunde, so nicht, hat Ordenewitz fürs Finale gesperrt.
Ah, das ist eine wahnsinnig spannende Infobox. Finde ich gut, wusste ich nicht. Ich hatte die andere Geschichte im Kopf, die noch nicht ganz so lange her ist, weil Real hatte dieses Thema ja auch schon mal mit Sergio Ramos und Javi Alonso, so die sich beide eine gelbe abgeholt haben, um dann in einem unwichtigen Spiel der Champions League gesperrt zu fehlen. Und das wurde dann auch ausgeplaudert und dann gab es auch eine längere Sperre, 2 oder 3 Spiele. Dementsprechend das Interview, ich weiß nicht, wer von euch das gesehen hat, von Kimmich. Im ersten Moment hat es mich dann natürlich auch schon wieder gejuckt, als ich das gesehen habe, als er da stand und meinte, nö, war keine Absicht. Und die Art und Weise, wie er das verkauft hat. Ja, aber natürlich war das einfach ein durchweg durchgebrieftes Interview von Kimmich, wo ihm vorher gesagt worden ist, du quatscht hier nichts aus, von wegen war mit Absicht oder so. Und das ist halt auch wieder, passt dann auch wieder in dieses Kimmich-Bild, weil Kompany wurde auf der Pressekonferenz ja auch nochmal drauf angesprochen. Und während Kompany, der ja eh der Sympathikus schlechthin ist bei den Bayern, alles mit so einem Augenzwinkern und mit einem müden Lächeln so wegwinken kann und wir alle wissen, ach Vincent, ja, wir verstehen dich und ist ja, während es bei Kimmich dann halt alles immer so ein bisschen, alles hat bei Kimmich ein bisschen mehr Geschmäckle. Und nochmal, ich glaube, man tut ihm da Unrecht, aber ja, es hat immer Geschmäckle, wenn Kimmich sowas macht.
Aber er hat es auch wirklich mit ohne Pokerface oder mit großem Pokerface, ohne Lächeln oder irgendwas verkauft. Ganz, ganz ernst. Also von daher, da kann die UEFA eigentlich auch gar keine Ansatzpunkte finden, um was Ähnliches wie bei Ramos dann oder bei Ordenewitz dann am Ende zu entscheiden. Sind wir aber durchaus mal gespannt, genauso wie eben auf den möglichen Gegner der Bayern im Viertelfinale, wo ja dann Kimmich und auch Ulise mitmischen können gegen City oder gegen Real. Bauchgefühl, wer von beiden? Du hast schon gesagt, beide nicht auf dem Peak, aber natürlich beide in der Champions League. Mit denen musst du immer rechnen.
Ja, also wenn man jetzt sich die Vergangenheit anguckt, es gibt ja eine große Vergangenheit zwischen Real und City in den letzten, so 8 Jahren, würde ich mal sagen. Die begegnen sich ja fast jedes Jahr im Wettbewerb. Mhm. Und mir fällt jetzt gar nicht ein, wann sich City mal durchgesetzt hat. Also eigentlich ist der Sieger am Ende immer Real Madrid gewesen. Wenn man danach geht, dann wissen wir ja, was passiert. Ich finde schon, dass City aktuell etwas formstärker unterwegs ist. Wenn es um die Bayern geht, würde ich den Bayern auch lieber Real wünschen wollen. Die Erklärung ist relativ leicht, nämlich spielt Real im Vergleich zu City den aggressiveren Fußball, also aggressiver nach vorne, mehr Pressing. Und da wissen wir ja seit gestern, aber auch seit dem PSG-Spiel, dass den Bayern genau das eigentlich besonders gut liegt. Deswegen würde ich den Bayern eher Real Madrid wünschen als auch Manchester City, wenngleich ich weiß, wenn man die letzten 10 Jahre Champions League verfolgt hat, man darf nie sagen, ich wünsche jemanden Real Madrid, und man darf auch niemals sagen, dass Real so etwas ist wie Außenseiter oder die spielen momentan so schlecht, das wird doch nichts. Weil genau in den Momenten ist diese Truppe dann natürlich da. Aber wir müssen es ja irgendwie bewerten und ich muss es ja auch irgendwie sportlich bewerten. Und sportlich sehe ich die Vorteile halt schon bei City.
Aber Bayern vielleicht auch lieber mit Real, weil Bayern ist die Bestia Negra. der Angstgegner, der über Jahrzehnte immer große Antipode und die Madrilen ja auch schon oft die Suppe versalzen haben. Also von daher, das spielt vielleicht auch mit rein, aber das ist alles natürlich graue Theorie. Erstmal müssen die beiden unter sich ausmachen, wer denn überhaupt ins Viertelfinale reinkommt. Aber es wird ein Spiel werden, ob gegen City oder gegen Real, wo man dann wahrscheinlich hinterher noch genauer sagen wird können, ob die Bayern tatsächlich Ambitionen auf den Champions-League-Titel nicht nur haben, sondern auch tatsächlich haben sollten.
Ja, und was ich vor allem auch interessant finde, egal ob es City oder Real jetzt am Ende schafft, die Bayern werden wahrscheinlich das erste Mal, seitdem ich mich entsinnen kann, als Favorit gegen eine dieser beiden Mannschaften reingehen. Also gegen City, gut, die sind noch nicht immer so Weltklasse. Da gab es das vielleicht schon mal ein Duell, wo die Bayern schon favorisiert waren. Aber in den letzten Jahren, wenn Bayern gegen einen der beiden gespielt hat, war es eigentlich immer Augenhöhe oder man hat gesagt, boah, also da müssen sich die Bayern schon strecken. Jetzt in der aktuellen Form, egal wen es trifft, wenn man ehrlich ist, die Bayern sind Favorit.
Mhm. Ja. Mit einer Spielweise, die ja vor allen Dingen dann auch schon wieder an die glorreichen Zeiten unter Flick, unter Guardiola, unter Heinkes erinnern lassen.
Ja, ich bin sehr gespannt. Also ich würde mich schon auch ein Stück weit mehr freuen, wenn wir die Paarung gegen Real bekommen, weil sie halt nominell auch einfach so schön ist.
Was ist wahrscheinlicher? Bayern holt die Champions League oder Ulisse wird Weltfußballer? Geht wahrscheinlich das eine nicht ohne das andere.
Stimmt, das ist ja mittlerweile so. Ja, doch, eigentlich hast du damit die Antwort schon wiederum geliefert, weil das eine bedingt wahrscheinlich das andere, außer Ulisse wird mit Frankreich Weltmeister und schießt das ganze Turnier kaputt. Das stelle ich mir nur so schwierig vor, weil er ja auch so viele andere Leute in dieser Mannschaft um sich rum hat, die eben auch so brillieren. Also französische Nationalmannschaft zu spielen ist ja Fluch und Segen zugleich, weil du spielst eigentlich in der besten Mannschaft der Welt rein nominell und trotzdem hast du eigentlich gar nicht die Chance zu glänzen, weil das viel zu viele tun. Die vernünftige Antwort, die hast du geliefert. Das eine bedingt das andere.
Dann gucken wir mal. In die Glaskugel haben wir geguckt, ob das am Ende dann auch am Saisonende dabei rauskommen wird, beziehungsweise am Jahresende, wenn dann der Ballon d'Or verteilt wird. Und es wird sicher noch weitere Sternstunden der Bayern brauchen. Ich glaube, dann brauchen wir dich im Fever-Pitch-Podcast auch nochmal wieder. Ja. Luca, für heute erstmal vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Ich komme gerne wieder. Ich lege das Parkett, auf dem die Bayern tanzen.
Sehr schön.
Fever-Pitch, der Fußball-Podcast.